Ja, wir dürfen den Uli hier haben. Danke vielmals, Uli, bist du bereit, aus deinem Leben zu erzählen heute Morgen? Und ich würde gerne noch beten, dass das Gespräch eben nicht einfach nur ein Gespräch ist, sondern für uns zum Segen darf werden, wenn wir in das Leben hineinschauen dürfen. Danke, Jesus, dürfen wir die Möglichkeit haben, so offen einfach über dich, über den Glauben an dich zu reden. Und wir wünschen uns, dass das darf prägen, dass das, was der Uli erlebt hat, was du in seinem Leben gewirkt hast, dass das uns irgendwo darf bewegen und dass geistliche Wahrheiten in unsere Herzen dürfen geschrieben werden heute Morgen. Amen. Uli, die Gemeinde kennt dich ja eigentlich, aber wir haben auch Gäste unter uns heute Morgen. Gib doch ganz kurz einen Abriss, wer bist denn du eigentlich? Was macht dich aus?
Ja, kurz, ich bin im Emmental aufgewachsen. Vor 67 Jahren. Und da ist es wirklich noch wie Gotthalfszeiten zugegangen bei uns. Mit Ross, mit Wagen, mit viel Schaffen, mit Heu, mit Emden jetzt im Sommer. Und wir mussten alle anpacken. Dann bin ich seit 41 Jahren mit der Christine verheiratet, wo wir zusammen sind, der Welt miteinander gehen. Hobbys hast du aufgeschrieben, ist vor allem lesen. Ich tue sehr gerne lesen, gehe viel wandern und tue mich auch theologisch weiterbilden. Ja, das sind meine Anliegen. Leidenschaft ist im Prinzip ja, was mir Gott immer wieder hat aufs Herz gelegt, predige das Wort. Gang in Dienst, verkündige, tue Gott gross machen.
Jetzt hast du gesagt, Emmental zu Gotthelfszeiten. Wie wächst ein Bub in Gotthelfszeiten auf? Wie müssen wir uns deine Kindheit vorstellen?
Ja, da ist einmal der Ueli in der ersten Klasse mit den Hosenträgern, wo den alten Kleider von Brüdern musste tragen und das Schulmaterial von den Mädchen extrem sparsam ist umgegangen. Kleider musste ich austragen, das Schulmaterial war alt, die anderen Kollegen hatten neue Zeug. Ich musste sogar von den Mädchen die Schuhe austragen. In der Schule bin ich ausgefestet worden. Schau da, der Junge mit den Weiberschuhen und so. Ja, das waren Gotthelfszeiten. Der Vater hat mich mit der Schere irgendwie die Haare abgeknackset. Und erst, als ich mit dem Sackgeld konnte, selber zahlen, habe ich durch zum Coiffeur können.
Du hast von deiner Schwester geredet, da haben wir auch noch ein Bild.
Das ist die Schwester, der Bruder ist nicht drauf und der Ueli ist dort mitten in der Kleinen. Ja, das ist so. So bin ich aufgewachsen, vor einem Bauernhaus sind wir dort am Sitzen.
Genau. Du hast mir im Vorsprech gesagt, deine Kindheit war nicht nur schön.
Ja, es war eine schwere Kindheit. Weil es war so, wir sind in der Gemeinde extrem gesetzlich aufgewachsen. Und man war der Überzeugung, man ist sündlos und vollkommen, hat das am Sonntag besungen. Und hat das hochgehalten, man war stolz gegenüber den anderen Gemeinden, die da Zahl-Sünderlieder gesungen haben. Und daheim war es pure Gegenteil. Vater und Mutter ist gar nicht gut miteinander können. Sie haben buchstäblich einander gehasst. Und das ist von uns Kind ausgetragen worden. Und das hat die Bubenseele miterlebt und die ganze Spannung, der Zwiespalt hat man ausgetragen. Und leider mit dem Alter sind sie noch verknorkster geworden und es ist immer schlimmer geworden als besser. Also von dem her war es eine schwere Zeit.
Und trotzdem, eben du sagst, sie sind in die Gemeinde gegangen, du hast den Glauben kennengelernt. Was hat der christliche Glaube dir bedeutet?
Ja, es hat mir immer wieder etwas ausgelöst. Gott hat über meinem Leben gewacht und in mir etwas ausgelöst. Zum Beispiel mit 7, 8 hatte ich zuerst ein Erlebnis gehabt. Ich weiss noch, ich habe von einer Diakonisse der Kinderbibellesebund gehabt, der fleissig gelesen mit der Bibel, schon als Kind. Und dann bin ich mal so erweckt gewesen, auch mit Buße über meine Sünde. Ich habe tagelang gebrüllt. Ich bin zur Mutter, habe Hilfe gesucht. Sie hat mir aber nicht können helfen, weil in der Gemeinde hat man auf Kinderbekehrung nichts gegeben. Da hat man sich später mit Erwachsenenbekehrung gründlich gemacht. Man hatte gar keine Kinderarbeit gehabt. Ja, ich bin dort alleine gegangen und Gott hat das gesehen und hat mir nach ein paar Tagen eine riesige Freude ins Herz. Ich habe gejubelt, ich habe gesungen, bin tagelang umeinander gesprungen und habe eine riesige Freude gehabt. Und da bin ich überzeugt, da hat mir Gott das erste Mal wieder Geburt geschenkt. Und das ist irgendwo erhalten geblieben, obwohl das dann auch durch die Not daheim, vieles ist immer wieder zugedeckt worden. Und Sturm- und Drangphase kam mit der Pubertät. Ja, das habe ich erlebt. Aber Gott hat darüber gewacht und hat mich immer wieder gerufen.
Du hast nachher mit 15 nochmal ein sehr eindrückliches Erlebnis gehabt mit dem Jans-Team.
Jawohl, ein paar Tage vor dem Samstag vor einem Betttag 1970 ist Janzi mit der grossen Evangelisation in der Festhalle Bern gsi und dort ist auch aufgerufen worden und dort hatte ich den Eindruck gehabt, mal mit meinem Kollegen, wir gehen führen, wir entscheiden uns für Jesus, wir sind in Seelsorge, obwohl das ich ein unglücklicher Seelsorger hatte, ist mir nachher gleich zum Sagen geworden. Und dort habe ich ernst gemacht, auch nach der Gemeinde, wie es da gelehrt wurde, das Leben aufgeräumt, wie es auch ein bisschen verkrampft war. Aber es ist eine klare Sache geworden und ich habe von dort an wirklich den Weg auch offiziell mit Jesus klar gegangen.
Was ist das, was dich bewegt hat, dem Jesus nachzufolgen? Was war so der Ausschlag gewesen?
Ja, letztlich immer wieder eine gewisse innere Berufung und auch ein Erwecktsein, das Gott geschenkt hat. Schon nur ein, zwei Jahre später, ich kann es vielleicht zeigen, habe ich das Jugendtreffen erlebt. Das ist dann noch sehr einfach zugegangen, wo der Karl Vögelin hatte. Aber es waren intensive Treffen, das vor 50 Jahren. Das ganze Wochenende mit Übernachtung, Essen, Schifffahrt nach Zürich mit einem, wir waren im Bibelheim Männendorf, mit einem Strasseinsatz. Er hat zum Beispiel 18 Franken gekostet, das ist nicht mehr vorstellbar. Und dort habe ich wirklich eine Berufung erlebt, in den Dienst von Jesus zu gehen. Und das war auch so die Aufbruchzeit, auch mit Jesus kommt bald wieder, geht hin, verkündet, geht in die Mission, in die Evangelisation. Ich hatte das Gefühl, jetzt muss ich gehen. Ich bin daheim zu einem erfahrenen Seelsorger, der mich kennt. Und er sagte, Ueli, ich kann die Berufung in dir erkennen. Aber was du jetzt brauchst, ist nicht sofort eine Bibelschule, sondern jetzt einmal eine Lebensschule. Und gang jetzt, ich bin dort nach der Landschaftsgärtnerlehre, die ich musste abbrechen wegen der Wirbelsäule, in der Handelsschule und dann vorkam mit Hochbauzeichner. Er hat gesagt, das kannst du alles nachher gut brauchen. im Reich Gottes wird hoffentlich immer wieder gebaut und ausgebaut und da gehen nochmal die Lebensschule und mache die Lehre und Schulung und dann lade ich neu wieder bestätigen. Und da habe ich auch gesagt, Gott, du hast gesehen, ich nehme es und ich gehe jetzt und stürme nicht weiter und warte, bis du wieder neu rufst.
Und ist das eine gute Erfahrung gewesen, die Lehre als Hochbauzeichner?
Das war auch eine schwere Erfahrung. Ja. Primarschulausbildung auf dem Land, als Bauern viel müssen helfen, zum Teil Schule gefällt, weil man auf dem Feld heuen machen. Und es war ein grosser Schwank, die Hochbauzeichnerlehre. Wir sind Stadt Bern alleine 130 Hochbauzeichnerlehrlinge pro Jahr, die haben abgeschlossen. Und da hat es zum Beispiel geheißen, ja, man sollte die Numerus Clausus einführen, Bedingung Sekundarschule. Und dann hatte ich auch das Gefühl, ja, das schaffe ich nicht. Ich habe mich überfordert gefühlt. Und bin in eine Depression hineingeglittert, die Ängste hinein. Und da bin ich auch wieder in die Seelsorge, weil ich das Gefühl hatte, mit dem Schuldgefühl und mit allem, was ich aufkam, mir stehen es geistlich nicht gut. Und da hat mir der erfahrene Seelsorger gesagt, Ueli, das ist gar nichts Geistliches. Du hast jetzt eine Depression, jetzt geh zu einem guten Arzt und lass dir helfen und warten, bis wieder das rauskommt. Und dann hat mir ein gutes Medikament verschrieben, das mich gelöst hat von den Ängsten. Und nach bin ich wieder rausgekommen und die Heilsgewissheit ist zurückgekommen, die Freude am Herrn ist wieder da gewesen, auch die Berufung hat sich wieder bestätigt. Ja, das waren so die Erfahrungen gewesen.
Wie lange ist die Zeit gegangen von dieser Depression? Sind das ein paar Monate gewesen, oder?
Ja, ein gutes Jahr.
Ein gutes Jahr, ja. In welchem Alter?
Wie alt? Ja, mit 18, 19.
Mit 18, 19, ja. Du hast die Ausbildung abgeschlossen und bist jetzt unterdessen Pastor. Wie ist das gekommen, dass du nachher Pastor geworden bist? Wie ist das nachher gekommen, dass du Pastor geworden bist?
Ja, nach der Lehre als Hochbauzeichner bin ich keine Stelle mehr gefunden, aber bin ich zum Schwager gekommen, in einer Holzbearbeitungsfabrik, wo mit dem Bastelmaterial von den Schreiner, Flickzapf und so, ein Bastelmaterial ist aufgereicht worden. Und da bin ich zum Assistent geworden vom Verkaufsleiter und hatte dort eine sehr erfüllende Zeit gehabt. Ich habe auch in der Gemeinde, in der Jugendgruppe mitgearbeitet fest. Der Prediger hatte dort so kleine Aussenstationen gehabt, hat mich eingesetzt in den Bibelstunden und erste Schritte in den Predigten. Und dann kommen nach und nach einzelne Brüder unabhängig auf mich und sagen, Ueli, du gehörst an eine Bibelschule. Wir sehen eine Berufung in dir. Und dann habe ich wieder gesagt, danke, Herr. Ich habe das gesagt, dann müssen sie es wieder neu schenken. Und jetzt ist von verschiedenen Seiten her wieder Bestätigung kam und ich bin geschickt worden.
Und so hast du letztendlich Theologie studieren an der FETA in Basel und hast im 79 hast du dort abgeschlossen, gell?
Ja, ja, zuerst noch auf Christona wollen, habe mich angemeldet. Ich bin noch in ein Praktikum gekommen, nach St. Gallen, zum Kurt Spiess, ein Jahr lang. Und dann kommt wieder erwartet eine Absage von Christona. Sie sehe es nicht, sie sehe im Arztzeugnis, sie habe mittlere Depression durchgemacht, ich soll dem Herrn im Beruf wieder dienen. Es war dann so, es war ein enormer Run auf die Bibelschule. Christian hat pro Jahr dann zumal etwa 30 Männer aufnehmen und über 100 haben sich gemeldet. Und da war klar, zwei Drittel würden einfach ausgesiebelt. Und das kleinste Ding hat dazu geteilt, bis ich einfach ausgesiebelt worden. Und so bin ich bei den Ausgesiebelten geworden. Die Gemeinde wollte mit Segessen und Gabeln nach Chrischonen kriegen, weil sie es nicht verstanden hat. Aber Kurt Wies hat immer gesagt, Ruhe, Ruhe. Bis jetzt hat sich der Weg immer wieder geöffnet und bestätigt. Wir gehen den Weg von der geöffneten Tür. Und so hat sich auf das Mal der Weg an die Väter dann zumal geöffnet. Im Sommer konnte ich sogar in den Intensivkurs vom Griechisch einsteigen, wo ich intensiv Griechisch gelernt habe, was eine enorme Herausforderung war, aber es war auch gesund.
Und so hast du nachher im 79 abgeschlossen, an der Feta?
Da habe ich im 79 abgeschlossen, das ist die Abschlussfeier im
Casino
gewesen. Und wir waren dort vor auf der Bühne um die 180 oder mehr Studenten gewesen. Und da ist der Männerchor, wo links hinter der Ueli auch mitgesungen hat. Und dort eine intensive Segenszeit erlebt. Ich möchte das zeigen an zwei Professoren. Links der Professor Kühling, der Gründer, der Pionier. Manchmal ist auch ein bisschen der Studie, aber das sind Pioniere. Aber er hat es erreicht, dass er eine bibeltreue theologische Hochschule gründen konnte, die staatlich anerkannt war zur Ausbildung von Pfarrern. Und vor seinem Tod hat er sogar noch erreicht, damit sie bewusst durchziehen, dass das Doktorandenrecht gesprochen wurde vom Staat, dass auch die Väter können Doktoren ausbilden können, auch gerade zur Ausbildung in die Ausbildungsstätte im In- und Ausland für Lehrkräfte. Und das wird immer wieder in der Regel benutzt. Und das alles auf einer bibeltreuen Basis.
Nachher, wo bist du angekommen? 79?
79 bin ich mit 24 nach Rhine gekommen, als Pastor in eine ländliche Gemeinde, das Kapelle, schön im Grünen innen. Und dort habe ich eine beschauliche, schöne Gemeinde, eine kleine, abgetroffen. Und manchmal ist immer wieder so zum ersten Mal gekommen, wie zum Beispiel hier die erste Kinderersättigung von der Aninja, die jetzt 43-jährig ist. Ist also wieder eine Generation vorbeigegangen und so ist alles zum ersten Mal geworden. Aber wir haben sehr gleich geistlichen Aufbruch dürfen erleben. Gott hat wirklich gesegnet. Zum Beispiel im 84 haben wir eine Zeltevangelisation gemacht im kleinen Städtchen Rhineck, aber haben bis 1300 Besucher gehabt pro Abend, waren 10 Tage lang. Und nachher hatte ich 25 bis 30 Leute im Glaubensgrundkurs gehabt. Einen Tag später habe ich am Sonntag 27 Leute getauft. Und so haben wir jahreweise immer wieder so gesegnete Evangelisationen durchgeführt. In der Zeit von Rhineck konnte ich weit über 100 Leute taufen. Und das Gemeindehaus ist zäng geworden. Und schön war es, nachdem ich gegangen bin, ist es unter den Nachfolger weitergegangen. Mitgegangen sind zwei Gottesdienste am Sonntag eingeführt, weil es ist zäng geworden. Und später ein sehr schönes Gemeindezentrum neu gebaut. Gott hat weiter gesegnet.
Das hätten wir uns für die letzten 8 Jahre auch gewünscht, gell? 100 Taufen. Das wäre auch schön gewesen für alle Städte, 100 Taufen.
Ja, gell? Ich denke auch, die Evangelisation, die ich hier durchorganisiert habe und wo wir hier so ein kleines Häufchen waren. Und Rhineck denkt, die Zeit, die wir erlebt haben, mit 1300 Leuten im Zelt, bis nach Altstädt auf hat es Bekehrungen gegeben und hat dort die Gemeindegründung forciert. Und später haben wir im Hotel Hecht evangelisiert, wo wirklich aus der Nähe geplatzt ist. Wir mussten Verlängerung machen, Leute haben sich bekehrt. Das war eine schöne Segensänderzeit. Ja.
Du hast gesagt, du hast vieles zum ersten Mal erlebt und so hast du auch deine erste Frau kennengelernt. Und sie ist die einzige
geblieben bis heute. Dann 81, im 80er habe ich Christine kennengelernt. Das ist ja so gegangen. Sie ist auf der Bibelschule Walzenhausen gsi und ist ins Gemeindepraktikum gekommen, in die Gewehrstube nach Rorschach. Und Rinek hat die Arbeit dort unterstützt. Jede Woche morgen um 6 Uhr sind wir mit einem Auto voll ins Frühgebet gegangen. Und dort habe ich Christine das erste Mal so richtig kennengelernt, wie sie auch Einsatz und Führung gebetet hat und so. Und dann ist sie nach St. Gallen gekommen als Gemeindehelferin und Rinek St. Gallen hat immer eng zusammengearbeitet. Und ich war ja dort vor allem auch als Praktikant gewesen. Und dort haben sie noch näher zusammengearbeitet. Kennengelernt und dort hat es einfach gefunkt. Erstens, weil sie hübsch war. Zweitens, weil Krankenschwester-Hintergrund war. Dann hat sie Bibelschule gemacht und das war nur Live-Zeit. Da habe ich gemerkt, sie hat dort vom New Life her ein Führungsanliegen für Jesus. Dann haben wir beide eine schwierige Kindheitszeit gehabt, haben da viel Verständnis füreinander gehabt. Und so haben wir gleich einander gefunden und auch aus Zusagen vom Mord haben wir gewusst, wir gehören zusammen und haben da gleich eins geheiratet und ist zu einem riesigen Fest geworden in Rinek, in der übervollen Kirche und dann mit der ganzen Gemeinde im Hotel Hecht gefeiert. Ja, das ist eine schöne Zeit.
1981.
Das war 1981, genau. September, ja.
Ihr seid nachher zusammen in Rinek gewesen. Und 1989, also nach 10 Jahren Dienst, den du hast, in Rinek seid ihr weitergezogen nach Sulgen.
Nach Sulgen sind wir gekommen. Da haben wir auch wieder eine schöne, erfreuliche Arbeit erleben dürfen. Es war eine harte Zeit mit der Arbeit. Es war eine Gemeinde mit über 200 Gottesdienstbesuchern. Ich war weitgehend alleine Pastor. Und es war noch eine ganz stark pastorgewöhnte Gemeinde mit der Erwartung, dass er überall dabei ist. Und das war er da. Uns hat das irgendwo motiviert. Mit, wie wir gesehen haben, auf den Bildern kann ich vielleicht noch eins sagen, die Erntedankfest war legendär, es war eine Bauerngemeinde. An der Hochzeitbild, das wir hier haben, viele junge Leute gehabt. Zum Beispiel, einen Sommer hatte ich alleine 6 Trauungen gehabt und es war immer ein Gemeindefest gewesen. Und zwar haben wir auch dort noch die letzte grosse Evangelisation erlebt, aber auch geistlichen Aufbruch bei der Jugend bis zu den Senioren. Was zum Beispiel ein eindrückliches Erlebnis war, wo ist Krankheit eingebrochen. Die Jugendgruppe, sie war dort recht gross gewesen, beschlossen, wir machen ein Gebetslach für den Ueli, unseren Pastor. Und ein grosser Teil hat wirklich vom Samstag auf den Sonntag die ganze Nacht durchgebetet, die verschiedenen Formen. Am Morgen hat man das Morgengessen, ist in den Gottesdienst gekommen, hat Zeugnis abgelegt, hat das Lied gesungen und die Anführung predigt. Und gesehen, dass es langsam die Augendeckel ein bisschen zugehen. Aber man war dabei gewesen. Und so haben wir wirklich auch dort in der geistlichen Aufbruch erlebt. Das hat uns auch motiviert, dran zu bleiben, wogegen sie ist bis über die Kräfte gegangen, sie sind langsam auch Burnout-Symptome gekommen. Aber die Arbeit war erfreulich gewesen. Was noch dazu kam, ich bin in die Bundesleitung gekommen Und das war vielbräuchig im ganzen Bund, in den Schweizer Gemeinden noch tätig zu sein. Neben der grossen Arbeit in Sulgen. Und dann im 1993 ist der Einbruch von der Krankheit und damit ja eigentlich alles ein bisschen zum Abschluss gekommen.
Was, du sagst Einbruch von der Krankheit. Was ist das für eine Krankheit und was macht die mit deinem Körper?
Ja, ich hatte immer mehr Schmerzen gehabt, mehr gesucht im Kopf, mehr Therapie gemacht, das hat nichts genützt. Und dann hat man mich zuerst mal in die Röhre geschickt, mit vermutet, in den Halswirbel sei etwas nicht gut, aus Australien aus. Und dann hat man zuerst mal Tumoren gefunden im Brustwirbelbereich. Und dann ist das ganze Ding losgegangen. Ich musste zum Onkologen, weil man nicht gewusst ist, dass es Krebs oder was es ist. Und dort ist weiter untersucht worden. Und dann hat man gemeint, man sollte es ausoperieren. Aber bevor das operiert wurde, ist der Neurochirurg gekommen und hat gemerkt, ich habe links schon dann nicht mehr gut gehört oder fast nichts mehr. Hat den Verdacht geschöpft und gesagt, der ganze Kopf und die Wirbelsäule muss untersucht werden. Und wir haben gefunden, der Kopf voll Tumoren und der Wirbelsäule entlang 5. Und das ist die sogenannte Neurofibromatose Typ 2. Neuro heisst Nerven, Fibrom heisst Geschwulst, heisst Tumor. Typ 2 heisst, er ist ein Genfehler, der 22. Chromosom hat einen Fehler. Und das ist schon seit Geburt her und einen Genfehler kann man nicht therapieren. Und Morbus Recklinghausen, Morbus heisst auf Latinisch Krankheit. Recklinghausen war der erste Beschreiber von 1910, der die Krankheit beschrieben hat. Ja, und dann bin ich weitergereicht worden bis nach Zürich zu verschiedenen Professoren, die immer Angst hatten, mich zu operieren, vor allem im Kopf oben, dass es nicht Gesichtslähmungen gibt. Und alles Mögliche. Ja, und schlussendlich bin ich so zu einem Spezialist gekommen, der Gott hat geführt, der hat gesagt, ich kann euch am besten helfen, dass man eben nichts macht. Es ist überholt, dass die Tumore raus müssen. Ihr könnt mit denen leben und das Gehör, wenn wir hier rechts, dann habe ich noch gut gehört, rechts, auskosten, so lange wie es geht. Und mit Gewehr bei Fuß wirklich dabei sein. Und so habe ich immer wieder damit gelebt. Ja.
Aber Heilungschancen hat der Arzt kennengegeben?
Nein, die hat es in dem Sinn kennengegeben, wo man hat einfach immer therapieren musste. Man musste mit dem lernen, umgehen. Mit den Schmerzen, am Anfang hatte ich auch noch die Lumbalpunktion, wo sie aus dem Rückenmark Flüssigkeit rausgenommen, um zu schauen, ist es bösartig, gutartig, ist etwas schräg gegangen und das hat bei mir noch mehr Schmerzen ausgelöst. Ich war aber tagelang daheim im abdunkelten Schlafzimmer gewesen, mit der Dürresäuche in dem Kopf, es war eine schwere Zeit. Und dann habe ich Morphium bekommen, mit dem Dürresäuche. Und dann hat man gemerkt, mit der Zeit hat der ganze Körper angefangen spinnen, wegen dem Haufen Morphium und Analgetika. Und das war im 01, jetzt geheiss auf Zürich in die Neurologie, die hat gesagt, einmal weg von der Medi, damit dass der Körper wieder zu sich selber findet und sich die Schmerzfelder irgendwie ein bisschen normalisieren. Und bin nach Geiss gekommen, in die Reha-Station, ein paar Wochen. Und dort bin ich wieder in eine Depression hineingefallen, weil das Morphium hat mich stimmungsmässig gehoben. Und als das ist weg war, kam das Loch und dann ist es wieder gegangen, das aufzufahren und auszupäppeln. Und ich bin wieder einnivelliert worden. Und so musste ich damit lernen leben.
Das heisst täglich Schmerzen, immer Schmerzen?
Ja, interessant war es, nach Geiss habe ich auf einmal gemerkt, der Kopf ist frei. Und das war für mich ein grosses Erlebnis. Der Kopf ist frei, aber sonst habe ich im Oberkörper, in den Beinen, im ganzen Körper starke Schmerzen. Und ja, ich lerne damit leben, muss jetzt im August wieder für 3 Wochen ins Spital für intensive Schmerztherapie, wo man probiert, das in den Griff zu bekommen. Und bin eigentlich immer dran, ja.
Jetzt, du bist Pastor. Du verkündest einen Gott von der Bibel, wo beschrieben wird, dass der Gott auch heilen kann. Wie sind ihr mit dem umgegangen? Habt ihr auch um Heilung gebetet? Oder?
Wir haben ja um Heilung gebetet, aber die Jugendgruppe in Sulgen hat die ganze Nacht durchgebetet für Heilung. Wir hatten Ältestengebet, wir waren Heilungsveranstaltungen. Wir sind so Leute gebracht worden, die offiziell die Gabe der Heilung hatten, die bei uns gebetet wurde. Über mir ist immer wieder spontan gebetet worden, um der Handauflegung, sogar auch hier oben durch die Besucher im Kaffee, die das Gefühl hatte, da muss man jetzt noch eins drüber gehen. Ja, und interessanterweise, Gott hat irgendwo schon ein Geborgenheitsgefühl gegeben, aber die Heilung als solches ist ausgeblieben. Gott hat immer wieder mehr bestätigt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich wo in deiner Schwachheit. Und Gott hat jetzt die Schwachheit zugelassen.
Wenn ich das mal versuche, in Relation zu setzen, du bist hier 38 gewesen, wo die Krankheit diagnostiziert worden ist. Zum Vergleich, ich bin 39, also du warst noch ein Jahr jünger gewesen. Du lebst jetzt seit 29 Jahren, lebst du mit dieser Krankheit. Und Gott hat dich nicht geheilt, du hast keine Schmerzen mehr im Kopf. Aber ich habe mich schon gefragt, wie schafft man das? Wie gehst du mit dieser Tatsache um, dass Gott dich nicht geheilt hat? Wie gehst du mit dieser Tatsache um, dass Gott dich nicht geheilt hat?
Ja, mit dem Psalmwort kann ich es vielleicht ausdrücken. Dennoch bleibe ich stets an dir. Berufung ist immer geblieben. Gott hat es immer wieder bestätigt. Es war noch interessant. Durch Krankheit bin ich eigentlich noch bekannter geworden. Da ist das Fenster zum Sonntag. Ich habe zweimal eine Sendung gedreht, auch noch, als ich auf dem TÜV war, als ich gefahren habe, weil Christine Zolte braucht, um im Spital zu arbeiten. ERF kam für ein Interview. Ich habe überall Anfragen zum Thema, warum lässt Gott das zu, wenn die Krankheit plötzlich das Leben verändert. In der Gemeinde, ein Frauenfrühstückstreffen, sogar im Rotary Club hatte ich eine Anfrage zu diesem Thema. Ja, und habe Gott immer wieder dadurch bekannt machen, auch in der Schwachheit hinein. Und schlussendlich ist es eine Erklärung. Ich habe es als Wort bekommen bei der Einsetzung in Sulgen. Ich hatte zum 50-Jahr-Jubiläum, und ich hatte ein Hauptwiel zum Festgottesdienst darüber predigt, wo Paulus sagt, dennoch, Gottes Gnade ist es, dass, es ist nur Gottes Gnade, das, was ich bin, denn seine Gnade ist nicht vergeblich an mir gewesen. Das muss ich sagen, ist zusammenfassend. Ja, es ist wirklich Gnade Gottes und aus der Gnade heraus lebe ich. aus der Gnade heraus, die mich trägt, die mich führt, die ein Ziel hat, was Gott durch alles durch gut meint. Und es kommt einmal in die Zeit, wo der Amti hat gelesen aus der Offenbarung, wo kein Schmerz, wo kein Leid, wo keine Tränen, wo nichts mehr wird sein. Und wir werden Gott die Reinheit anbeten, auf das freue ich mich.
Es klingt sehr abgeklärt heute, wo man merkt, du hast dich irgendwo gefunden mit dieser Diagnose, dieser Krankheit. Aber hat es nie einen Moment gehabt, wo ihr fast zerbrochen sind? Es hat ja dich und Christine beide betroffen.
Ja, in der Zeit, wo wo man vor allem auch psychisch ist, dann nicht durchgegangen, ist schon der Zerbruch gekommen. Oder auch, wenn ich von Sorgen weg musste, wehmütig aus der wunderschönen Gemeindenarbeit und Gemeinde, ich musste weitergeben an einen Nachfolger, weil ich nicht mehr vollstellen konnte. Auch die Bundesleitung müssen abgeben mit der Bruderschaft. Das waren schon schwere Zeiten, als ich mir nach Rätersen kam. Dort habe ich mit dem Kurt Spiess stark zusammengearbeitet. Er war dort in Winterthur, das war das Muttermein. Wir waren Pioniergemeinde in Rätersen, die haben neu aufgebaut. Und hat gut angefangen, hat aber da auch Zerbruch gegeben. Hat nicht gegeben in der Gemeindeleitung, ich musste künden. Neu ist aber wieder eine Tür aufgegangen, ich konnte in Winterthur-Dienste tun. Und in den umliegenden Gemeinden, weil Winterthur hatte Pastorenvakanz hatte und dort konnte ich mithelfen, ausfüllen. Und so sind immer wieder die Türen aufgegangen. Christine hat gearbeitet im Spital, ist aber auch in eine Überforderung hineingekommen und auch in tiefe Depressionen. Und das war schon zerbrochen im Moment immer auch. Ja.
Wie habt ihr denn Gott erlebt in all diesen Jahren? Konkret Heilung habt ihr nicht erlebt. Wie hat Gott euch durchgetragen?
Einfach auch durch das Getragensein, ja.
Und wie fühlt sich das im Alltag an? Oder woher kommt das Getragensein? Ist das einfach plötzlich da, Schnipp, und wir sind bereit?
Nein, das muss ich so sagen. Es ist in dem Sinn keine Schaltererlebnis, wo da jetzt irgendwie Scheinwerfer aufgehen oder höhere Glücksgefühle. Sondern es ist ein Prozess. Und in diesem Prozess habe ich immer wieder eine Lehre drin stehen. Ein Prozess, wo der verschiedene Faktoren wirklich ist, begründet. Einerseits in dem, dass ich das Wort hineingehe, vermehrt und vertäuft. Weil das Wort ist das Konstante, wie alles andere Wellenbewegung ist. Das Wort ist Konstante und das Wort ist die grosse Christus-Offenbarung. Ohne sein Wort habe ich keine Offenbarung mit Christus. Und so müssen wir ins Wort gehen. Und die Not ist heute, dass man immer weniger mit dem Wort geht und damit immer weniger Jesus-Erlebnis macht. Weiter gehe ich auch ins Gebet hinein, wo mir etwas gibt im persönlichen Gebet, aber auch in der Gebetszeit mit den Christinnen, morgen und Mittag, wo wir Andacht machen, wo wir Gebetsgemeinschaft haben. Weil wo zwei oder drei beten, ist Jesus besonders mit unter uns. Gibt es Jesus-Erlebnis, Gottes-Erlebnis. Dann habe ich immer wieder das älteste Gebet aufgesucht. Auch das ist das Sagen, wo Gott dadurch hat berührt, weil das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, heisst in Jakobus 5. Das älteste Gebet. Ich bin in die Seelsorge gegangen, durch Schicht für Schicht aufgearbeitet worden. Auch gerade über meine Jugendzeit einmal zugelassen worden, wo viel geistlicher Missbrauch ist gesehen, passiert und das alles erlebt habe. Und das ist um Schicht aufgearbeitet worden. Und hat nachher der Tür auch in Versöhnungsweg geführt werden, wo man in Versöhnung mit Gott kommt, in Versöhnung mit sich selber und auch in Versöhnung vor allem mit den Mitmenschen, die sie einander schuldig geworden, wo da Versöhnung passiert und dann noch konkrete Schritte in Freiheit hinein. Weiters ist die Gemeinde immer wieder ein Begegnungsort mit Jesus. Wir sollen die Versammlungen nicht verlassen, in Hebräer 10. Und gerade in der Gemeinde das Abendmahl ist ein besonderes Geheimnis, wo man drin Jesus erlebt. Und schlussendlich erleben wir es auch in der Verkündigung. Verkündigung ist geben und nehmen. Es fließt immer auch wieder zurück und es gibt etwas, auch das Zeugnis heute Morgen. Es gibt eine Jesus-Begegnung und diesen Prozess habe ich gelernt, immer wieder zu gehen. Mhm.
Wir merken, du bist Verkündiger mit Herz und Blut, auch heute Morgen. Aber wenn wir auf dein Leben schauen, da war schon die ganz schwierige Kindheit gewesen. Du hast in jungen Jahren Depression gehabt und dann die Krankheit, die Gott zulässt, die er nicht heilt. Andere hätten gesagt, blas mir doch in die Schuhe. Und du haltest an dem Gott fest. Warum haltest du an dem Gott fest?
Ja, eigentlich das, was ich gesagt habe. Ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Es ist Gottes Gnade, dass ich bei ihm bleibe. Und wie er treu zu mir steht, wird ja treu zu ihm stehen. Ich bin auch aufgefordert worden von Leuten, die Gott den Abschied gegeben haben. Ueli, hör auf mit dem ganzen frommen Zeug und komm in die Freiheit rein, ohne die frommen Fesseln. Und ich musste sagen, nein, bitte. Eben der Prozess, den ich vorhin geschildert habe, in die Freiheit hineingeführt worden. Und ich werde dem Gott treu bleiben.
Ich finde das sehr beeindruckend, Ueli. Und für mich persönlich war es ein Geschenk, der Ueli, den wir am Anfang mit diesen kleinen Schwestern gesehen haben, ist ein grosser Ueli geworden. Hat da seine Frau gefunden. Genau, sie sind auf Hauptwil gekommen. Hat grosse Schwestern bekommen. Und ist letztendlich da bei uns in Altstädten gelandet, hat der ein Stückchen Grossvater und Christine Grossmutter für unsere Kinder werden, da mit unserer Mila. Und ist für das, durch das ist er für mich persönlich auch ein Geschenk geworden. Die Ueli da dürfen zu haben. Ein Ueli, der dranbleibt. Und irgendwo ein Vorbild für mich, wo ich immer wieder staune, wie du das drehst, mit dieser Krankheit und allem. Gibt es etwas, wo du den Leuten, die heute Morgen da sind, die vielleicht selber leiden, und Gott hat das Leiden nicht weggenommen, wo du ihnen möchtest mitgeben?
Gott ist treu. Und Gott liebt uns. Es ist eine Verführung, die Zweifel zeigen und sagen, Gott meint es nicht gut. Oder was ich auch immer wieder bei konfrontiert worden, ja, da hat es noch okkulte Sachen im Hintergrund, oder da sind Sünden versteckt, die so sind. Das kann auch sein. Und so Blockaden sollen auch immer wieder aufgelöst werden. Aber Gott ist treu und bleibt in der Gnade Gottes.
Merci vielmals, Ueli. Hast du da Einblick in dein Leben gegeben? Du hast gemerkt, jetzt geht der Schluss ein bisschen auf Bremsdruck, dass wir landen können. Weil ich habe auch noch Zeit geben für euch, wenn noch Fragen aus der Runde sind, wo ihr sagt, da möchte ich gerne noch nachhaken. Bis jetzt ist keine Frage eingegangen, respektive die drin ist, ist die Testfrage von gestern. Die ist nicht relevant. Gibt es aus euren Runden oder aus euren Herzen noch Sachen, die nicht angesprochen worden sind, die müssen geklärt werden, dann könnt ihr das gerne jetzt noch eingeben. Und sonst hat der Ueli nachher ganz gerne Zeit noch für das persönliche Gespräch. Wenn ihr etwas privat noch mit ihm möchten anschauen. Oder auch mit der Christin. Auch sie als Frau ist natürlich auch das Leiden mit reingenommen worden. Ist auch für sie nicht eine einfache Zeit gewesen. Und da dürft ihr gerne auf sie zugehen, wenn ihr noch konkrete Fragen habt. Ich tue gerade nochmal aktualisieren, aber es ist keine Frage eingegangen. Und darum möchten wir übergehen in ein Lied, das sich der Ueli gewünscht hat als Abschluss von diesem Tag. Ein Lied, das die Zuversicht und die Hoffnung zum Ausdruck bringt, das ich immer wieder erlebe bei Ueli und der Christine. Das Lied «Jesus, wir sehen auf dich». Und das dürfen wir miteinander singen. Und stellen wir doch auf da dazu vor unserem Herrn.
Ja, eigentlich auch. Engel Bezug zu diesem Lied, der Peter Strauch, der das Lied dichtet und komponiert hat, ist ein Freund geworden von mir. Wir haben ihn auch persönlich kennt und wo ich auch jetzt in seine dicke Autobiografie habe gelesen, habe ich immer wieder gemerkt, wie viel Gemeinsames das wir haben, auch in den geistlichen Erfahrungen. Und dann ist auch bei ihm in Notzeiten gerade so Lieder entstanden. Und immer wieder das, Jesus, wir sehen auf dich.